Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marco Schreil.
Guten Morgen, schönen Sonntag Ihnen. Es sind Sommerferien, Urlaub steht an. Wir sind mittendrin in der Zeit, auf die sich alle das ganze Jahr freuen. Für die Frau, die heute zu Gast ist hier im HR1 Talk, geht's in diesen Tagen auch los. Sie reist aber nicht ans Meer, nicht an den See. Sie reist in die Berge. Sie reist auf die Alm. Und bevor sie loslegt, ist sie noch kurz bei uns. Martina Fischer ist zu Gast. Herzlich willkommen Ihnen.
Grüß Sie, Herr Schreil.
Eine Reise auf die Alm. Wohin geht's denn genau?
Also heuer geht's auf dem Laubenstein. Das ist im Chiemgau.
Wie weit weg von zu Hause?
Das sind so 20 Kilometer und 1200 Höhenmeter.
Ja, Sie gehen auf diese Alm nicht, um die Füße hochzulegen, sondern um ganz hart zu arbeiten. Das wird also eine andere Urlaubsreise. Diese Urlaubsvorfreude ist bei Ihnen ja aber bestimmt auch da. Andere freuen sich auf den Sand zwischen den Füßen, auf die Sonne ins Gesicht. Worauf freuen Sie sich denn ganz genau?
Dass ich den ganzen Tag am Berg um sein darf. Und das Schönste für mich ist, dass alle wieder abends runterfahren müssen und ich darf oben bleiben. Und dass ich einfach auch die schönsten Sonnenaufgänge da oben habe und das 100 Tage in einem Jahr.
Der Sommer auf der Alm. Die ganz besondere Vorfreude von Martina Fischer. Sie hat über diesen Ort für die Seele ein Buch geschrieben, über das, was sie dort auf der Alm so erleben darf. Ich glaube, das kann ich schon so sagen. Was genau Ihrer Seele da gut tut, darüber reden wir in den nächsten 2 Stunden bis 12. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
HR1. Genau meins.
Martina Fischer ist mein Gast heute im HR1 Talk. Die Frau kennen Sie vielleicht noch nicht und das soll sich jetzt ändern heute Vormittag. Frau Fischer, wir legen mal los. Ich sag mal Jahrgang 72, gerade 44 geworden und wir erkennen an diesem speziellen Dialekt, an dem R, an den Worten, die Sie benutzen, Sie kommen aus dem Süden des Landes. Woher denn genau?
Ich komme direkt aus Oberbayern, aus dem Chiemgau, direkt am Chiemsee, Simsee. Also ich wohne in Brutting, aber den Ort, denke ich.
Wo genau? In?
In Brutting heißt das. Das ist direkt am Simsee, das werden jetzt sehr wenig Kinder, das ist in der Nähe von Rosenheim.
Das sagt mir was.
Genau, Rosenheim, das ist dann so 60 Kilometer von München entfernt. Also ich bin so 70 Kilometer von München entfernt, südlich.
Sie sind jetzt 44, Krankenschwester, der erste Beruf, den Sie erlernt haben?
Der erste Beruf war es, habe aber zwischendrin einiges anderes gemacht und jetzt seit 2 Jahren bin ich wieder im Bereich Krankenpflege.
Das müssen Sie uns ein bisschen erzählen.
Also ich war 10 Jahre im Klinikum Rosenheim und war gern Krankenschwester und ich habe einen alten Bauernhof von meiner Großtante, vom Großonkel geerbt und dafür habe ich die dann gepflegt und die waren 3 Jahre Vollpflegefälle. Und habe das auch gern gemacht, aber ich habe dann gemerkt, oh, es ist ein Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr so nett zu den Patienten sein. Also die Nerven waren da einfach nicht mehr stabil genug und wollte auch was anderes machen. Und habe dann eine Ausbildung gemacht im Bereich Ernährung, bin da weitergemacht und habe dann nebenbei noch in Naturkostläden gearbeitet. Und dann wollte man eigentlich so eine diatonische Zierchkaffer. Das ist, wie Sie dazu sagen, das ist so eine Knopfziehharmonika.
Okay.
Also vom Bayerischen her.
So ein schweres Ding, was man sich auf die Brust
schneidet. Ja, genau. So mit Knöpfen. Also Sie kennen ja eher das Schifferklavier. Und bei uns in Bayern gibt es da mehr so die Knopfzieher, sagen wir, also Ziehharmonika. Und die war eigentlich ziemlich kostspielig. Und dann haben wir gedacht, ich brauche nur irgendwie einen Nebenjob. Und dann ist es auf mich dazugekommen, dass jemand gesagt hat, du, im Sportladen braucht man jemand. Und dann bin ich in einen großen Sportladen gekommen und war da dann 6 Jahre lang.
Und haben Turnschuhe verkauft.
Genau, Turnschuhe, Bergschuhe, vor allem Bergbekleidung.
Jetzt sind Sie Autorin. Ist das noch komisch für Sie?
Ja, schon. Das ist gerade total Neuland. Aber es macht unheimlich Spaß.
Wie waren denn die ersten Reaktionen? Sie kommen gerade von der Lesereise, ne?
Also ich bin beeindruckt. Wirklich dankbar und ehrfürchtig, weil ich so positive Resonanz kriege, mit dem ich jetzt gar nicht so stark gerechnet hätte, dass das Buch einfach so gut ankommt und dass die Leute so berührt. Und das war mir eigentlich das Wichtigste, so dass die Leute, wenn sie lesen, sagen, das war einfach gut zum Lesen und wenn es bloß einen Satz für einen irgendwas mitnehmen haben können.
Wir haben uns vorher darauf geeinigt, wenn Sie zu sehr ins Bayerische abwandern, dann soll ich Ihnen sagen, es wäre jetzt der Moment. Wer ist denn auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben? Waren Sie es selbst?
Nein, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben. Ich habe 2014 eine Ausbildung gemacht in München im Bereich Phyto- und Kräuterheilkunde. Und da ist mein Dozent dann, der hat das irgendwie ein bisschen ins Rollen gebracht, weil ich habe so Fotobücher von auf der Alm gemacht, als Dankeschön für meine Almbäuerin.
Da haben Sie Kräuter fotografiert?
Nein, da habe ich einfach so die ganze Almsaison einfach schöne Bilder gemacht und habe die in ein Fotobuch gestaltet, ein bisschen aufwendig. Und die habe ich da mit dabei gehabt. Dann hat der die gesehen und hat gesagt, da musst du was draus machen. Und ich bin nicht drauf eingegangen und er hat das einfach weitergegeben und so ist das irgendwie ins Rollen gekommen.
Und jetzt liegt dieses schöne Buch vor uns und wir können bis 12 drüber reden. Die Erlebnisse, die Sie dort auf der Alm hatten, die besprechen wir heute Vormittag im hr1 Talk. Die Almfrau, die Sennerin Martina Fischer ist da und ich liefere zu dieser Stimme jetzt noch die optische Beschreibung. Sie haben lange braune Haare. Sie haben blaue Augen, richtig?
Blau-grün, ja.
Ja, sie trägt ein blaues Oberteil. Und ich kann sagen, Sie haben den festesten Damenhändedruck, den ich jemals erlebt habe. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
HR1, unser Talk am Sonntag, heute mit Martina Fischer, der Frau, die den Sommer auf der Alm verbringt, seit inzwischen 5 Jahren, wenn ich richtig rechne, richtig?
Heuer wird es der 5. Sommer.
Wer ist denn auf diese Idee gekommen?
Also ganz genau kann ich es nicht sagen, aber ich glaube, das war immer schon so ein Samenkorn, wo in mir geschlummert hat. Und dann hat es nur einfach das bestimmte Wasser braucht, damit es zum Keimen anfängt.
Mhm. Und dieses erste Mal auf die Alm, gab es da ein Casting? Mussten Sie sich bewerben, vorstellen?
Casting gibt es da nicht, aber es gibt schon so ein Treffen mit der Almbäuerin und mit dem Almbauern. Das war einfach auch durch Zufall von meinem Cousin. Die Frau war auf einer Alm und dann hat sie den Kontakt ein bisschen hergestellt. Und dann war mir einfach klar, wenn ich mich dort vorstelle, dann kriege ich die Almstelle.
Das haben Sie vorher schon gewusst. Wenn Sie da hingehen, dann funktioniert es.
Ja, das habe ich nicht gewusst.
Sennerin, das muss man erklären. Sie gehen also auf die Alm und Sie haben da richtig was zu tun. Wenn das jetzt so jemand am Abendbrotstisch im Freundeskreis her sagt, ja, und sagt, ich gehe den Sommer über auf die Alm, weil ich was arbeiten will, dann sage ich, was für eine schöne fixe Idee. Wann haben Sie denn gewusst, dass das keine fixe Idee ist, sondern dass das echt ein Traum ist und dass Sie das wirklich machen wollen?
Ich lebe einfach ganz früh in der Natur und bin ganz früh in die Berge unterwegs, bin früh auf den Almen unterwegs und da ist man mit dem schon ein bisschen groß geworden. Bin aus einer Landwirtschaft auch raus und da kommt man leichter in diese Materie nahe.
Mhm.
Und irgendwann haben wir gedacht, na, ich möchte auch auf die Alm gehen.
Mhm. Sie sind auf dieser Alm normalerweise, muss man sagen, von Mai bis September. In diesem Jahr steigen Sie etwas später ein, weil dieses Buch ja irgendwie unter die Menschen gebracht werden muss und Sie ein bisschen durch Deutschland ziehen müssen. Wie geht denn das im Mai aussteigen und im Oktober wiederkommen, rein arbeitstechnisch? Was machen Sie jetzt gerade? Also Sie verkaufen keine Schuhe mehr.
Na, jetzt bin ich ja wieder in der Krankenpflege, aber damals war ich ja in dem Schuhgeschäft. Und mir war einfach klar, ich möchte auf die Alm gehen.
Mhm.
Und ich hätte es gemacht, egal was für Konsequenz da für mich gekommen wäre. Also ich habe gesagt, ich gehe auf die Alm und ich bin dann 4,5 Monate weg und entweder sie haben es Gott sei Dank akzeptiert.
Die haben gesagt, wir verkaufen diese Sportschuhe auch ohne dich.
Ja, sie haben gesagt, ja, natürlich, begeistert waren es nicht. Aber sie haben dann gesagt, gut, wir lassen die gehen und dann stellen wir die dann wieder ein. Und deshalb bin ich echt dankbar, dass die es gemacht haben. Aber sie haben einfach, glaube ich, gespürt, dass ich, wenn sie Nein sagen, dann bin ich ganz weg. Und also mein Vorteil ist, dass ich halt dann auch sonst nie krank bin. Also in den ganzen 6 Jahren Sportlern bin ich keinen einzigen Fehltag gehabt. Und ich denke jetzt, da muss der Arbeitgeber dann schon mal schauen, so bin ich bis zum letzten Tag voll da. Und dann bin ich ab dem ersten Tag, wo ich wieder arbeite, auch wieder voll da. Und ich glaube, dass man da vielleicht mehr Nutzen hat. Und lieber mal auf jemand mal 4 Monate verzichtet, das ist im Endeffekt vielleicht effektiver, als wenn ich jemand mit Gewalt halte und der dann da mal wieder Babo und da ein paar Tage ausfällt.
Lieber Arbeitgeber, ihr habt hoffentlich ganz genau hingehört, was die Frau gerade gesagt hat. Wie muss ich mir das vorstellen? Zum ersten Mal der Gedanke, ich möchte auf die Alm.
Mhm.
Sie haben so ein Auto, habe ich im Buch gesehen, was man richtig fett beladen kann. Ne? Was muss denn da alles rein, wenn man einen ganzen Sommer auf die Alm will?
Also wichtig ist einfach mal Stahlbekleidung, Gummistiefel, Bergschuhe, Bekleidung und dann natürlich Essen.
Mhm. Was also, denn zum Beispiel? Was nimmt man mit auf eine Alm?
Also kiloweise Mehl aus der Mühle, weil man mein Brot selber gebacken hat. Dann ein bisschen geräuchertes, ein bisschen Getreide, Reis, Nudeln, ein bisschen Schokolade, Kaffee.
Mhm. Sie sprechen immer vom bisschen. Das ist doch bisschen schnell auch alle. Da kann man doch nicht einkaufen da oben, ne?
Nein, man kann nicht einkaufen. Also man nimmt dann schon so 20 Kilo Mehl mit.
Das ist dann ein bisschen.
Und ich kann ja da oben sehr viel selber produzieren.
Mhm, zum Beispiel?
Ich mache mein Brot selber, weil ich das Mehl oben habe. Dann mache ich meinen Käse selber, ich mache meinen Quark, meinen Topfen. Auf dem Bayerisch sagt man ja Topfen selber. Ich mache daraus halt meinen Kuchen, Topfenstrudel, Käsekuchen, dann habe ich mein Butter, dann habe ich Buttermilch um, habe ich Milch um, ich kann Mehlspeisen machen, weil ich habe ja Mehl, ein bisschen Zucker braucht man und es sind ja draußen auch noch ein paar Kräuter, wo man so sammelt. Also so viel braucht man nicht. Also herunten, glaube ich, braucht man viel mehr wie oben. Man kippt mir so wenig aus.
Das sagt Martina Fischer, die Frau, die im Sommer auf die Alm zieht, um als Sennerin, als Almerin zu arbeiten. Gibt es eigentlich ein Radio da oben?
Ja, das ist das Einzige, was ich habe an Radio. Aber ich habe eigentlich nur immer beim Buttern eingeschaltet gehabt. Weil da muss man dreiviertel Stunde mit der Hand rühren.
Und da brauchen draußen. Sie einen Rhythmus, oder wie?
Das kann aber ein bisschen langweilig werden dann. Also so um 4:30 in der Früh, man ist sehr müde, steht auf und ist dann mit Stirnlampe und dicker Jacke, weil am Berg ist ja doch sehr kühl auf 1300 Meter. Und dann steht man da draußen vor der Alm mit dem Holzbutterfass und an der Kurbel dreht man dann so dreiviertel Stunde und da ist ganz angenehm, wenn der Radio ein bisschen läuft.
Funktioniert es dann besser zu kurbeln, wenn man mitsingt?
Manchmal schon. Gehen wir ein bisschen mehr in den Rhythmus rein.
Sie wünschen sich als erstes George Harrison, Here Comes the Sun. Wieso denn dieser Titel?
Weil das einfach auf der Alm habe ich einfach gemerkt, das Schönste sind in der Früh die Sonnenaufgänge, wo es dann einfach auch so berührt, wo man ist ganz allein da oben und der Morgen erwacht und das, so ein Gefühl habe ich eigentlich unten nie gehabt. Und deswegen passt für mich der Titel sehr gut.
Wie viel näher sind Sie denn dort oben der Sonne? Können Sie das beschreiben?
Sie hüllt mir einfach viel mehr ein, sie wärmt mich viel mehr wie unten.
Dann spielen wir Ihren ersten Musikwunsch. George Harrison, Here Comes the Sun, ist ein echter Klassiker für Martina Fischer an diesem Sonntag. Und wissen Sie, was ich mir jetzt vorstelle, wie Sie an diesem Rad stehen, ja, und 45 Minuten vor sich hin drehen?
Das gibt Muskeln. Here comes the sun.
Ein ganz besonderer Sommerurlaub beginnt in diesen Tagen für Martina Fischer. Die Frau aus dem Chiemgau geht nämlich auf die Alm. Wie schon in den letzten 5 Jahren, da ist sie nämlich auch auf der Alm unterwegs gewesen. Auf welche geht's denn jetzt?
Also die letzten Jahre war ich auf der Rampoldalm, das ist im Wendelsteingebiet drin, im Inntal. Und heuer geht's auf dem Laubenstein, das ist im Chiemgau.
Auf dieser Alm, wo sie mit Kühen, mit Ziegen, mit Hühnern, mit allem drum und dran, mit Butter machen, mit Milch machen und Quark und Käse. Wie ist denn so ein Tagesablauf? Wann geht's denn los? Wann hört's denn auf? Und wann sagen Sie denn mal so?
Also das so, das muss man sich einfach nehmen. Weil wenn man erst wartet, bis man fertig ist und man sagt, man möchte erst bestimmte Sachen fertig machen und dann gönne ich mir die Ruhe, man wird nie fertig sein im Leben. Oder man wird auch auf der Alm nie fertig sein, weil es wird immer Arbeit geben. Man muss sich das einfach den Moment jetzt nehmen. Und ich habe auch oben gemerkt, man kann nicht Zeit raffen. Ich habe immer gedacht, jetzt will ich in der Früh noch eher anfangen, noch ein bisschen schneller machen, dass ich dann meine Zeit habe, dass ich mich vor der Hütte mal sitze und in Ruhe meinen Kaffee trinke. Aber das wird nie der Fall sein, weil immer nur was im Hinterkopf wieder nagt. Das habe ich einfach von unten mit raufgenommen. Ah, das müsstest du noch machen und das müsste noch erledigt werden.
Über Ihre Zeit auf der Rampoldalm haben Sie ein Buch geschrieben. Wenn wir uns diese Rampoldalm jetzt mal mit Kühen und mit allem Zip und Zap vorstellen, wann hat Ihr Wecker geklingelt und was haben Sie zuerst gemacht?
Also um 4:30, 5 hat der Wecker glitten. Und dann war schon immer meine Katze am Fensterbrettel und hat schon gewartet auf mich.
Die haben Sie von zu Hause mitgenommen?
Ja, genau, meine Katze ist mit aufgekommen. Und dann habe ich schon draußen einen Gockel immer gehört und die Hühner. Der Hühnerstall war direkt einfach vor meiner Kammer. Und dann bin ich aufgestanden mit Stirnlampe.
Da gibt es keinen Lichtschalter?
Nein, gibt es keinen Lichtschalter. Also ich habe in der Stube, da gibt es ein Licht, das war ein bisschen mit Solarbatterie betrieben wird.
Also 4:45 aufstehen, Stirnlampe auf dem Kopf.
Und dann einheizen. Weil ohne heißes Wasser kann man nichts machen. Also eigentlich jeden Liter Wasser, wo man irgendwas abspült oder wo man was das Milchgeschirr wäscht, muss man erhitzen.
Und dann geht's ab zu den Kühen?
Genau, und dann geht's raus und dann sucht man die Kühe. Die Kälber und die Milchkühe, die holt man in den Stall rein. Und dieses Jungvieh, das bleibt auf der Weide. Das wird dann am Vormittag mal durchgezählt, so die 50 Stück. Ja. Und die 2 bis 3 Milchkühe, die man oben hat, die holt man in den Stall zum Melken.
Sind Kühe Morgenmuffel?
Ja.
Woran zeigt sich das?
Dass man unheimlich lang braucht, bis man die mit bewegtes Aufstehen.
Die schlafen im Stehen?
Nein, die liegen. Die liegen und genießen das und so. Schauen dann meistens immer so der Sonne entgegen. Bei mir geht die Sonne direkt über den Chiemsee auf. Und der Blick von den Kühen, habe ich immer das Gefühl, die schauen immer auf den Chiemsee, immer bis die Sonne aufgeht, so bis die über den Horizont drüber hochkommt.
Warum müssen die Kühe denn schon so früh aufstehen? Warum können die nicht schlafen, so lange wie sie wollen?
Weil ich dann mit meiner Arbeit nicht fertig wäre. Weil ich bin nicht so langsam, ich wäre mit der Arbeit nicht fertig sonst.
So, und dann geht's weiter. Haben Sie so ein Melkgeschirr, was Sie da anlegen?
Ja.
Also Sie müssen nicht mit den Händen die Milch holen?
Nein, ich habe schon eine Melkmaschine, eine ganz kleine. Also ich habe so ein Notstromaggregat, wo das dann betrieben wird. Also mit der Hand melken heutzutage ist echt ein bisschen schwierig, weil die geben jetzt nicht nur 5 Liter, sondern so eine Kuh gibt, meine haben so 25 Liter am Tag.
25 Liter sind auch ungefähr 25 Kilo.
Genau.
Das müssen Sie schleppen. Wie körperlich schwer ist denn das, was Sie da machen?
Also Fitnessstudio braucht man dann noch ganz mehr. Und die Kraft baut sich aber immer mehr auf. Also die ersten Tage habe ich natürlich einen starken Muskelkater.
Wo denn?
Vor allem im Rücken und in die Arme. Also weil man das einfach merkt, so die ganzen Kübel schleppen. Man muss auch viel mit Wasser arbeiten und viel Wasserkübel immer wieder zum Spülen. Und die Milch kommt ja dann in die Zentrifuge und die steht sehr hoch. Und da muss auch die ganzen 20 Liter dann in die Zentrifuge hineingeschüttet werden. Und das kostet dann auch schon viel Kraft.
Da gehen manche Kerle in die Knie, was sie da machen.
Ich hoffe. Ich bitte darum.
Martina Fischer im Sommer wird sie zur Sennerin auf der Alm und macht außerdem Freiluft-Fitness-Training. Der HR1-Talk.
HR1. Genau mein.
Einen ganzen Sommer lang ist Martina Fischer Chefin. Auf der Alm, wir haben gerade schon festgestellt, sie hat definitiv so viel Kraft wie die Kerle, die dort oben arbeiten. In ein paar Tagen, jetzt demnächst geht's wieder nach oben. Sie gehen auf eine andere Alm als die Rampoldalm, die Sie uns gerade beschrieben haben, mit all diesen Kühen und Ziegen. Und da gab's auch Hühner, wenn mich nicht alles täuscht. Beschreiben Sie doch mal bitte, wie der Alltag auf der Alm aussieht, die Sie jetzt erwartet.
Das ist eine ganz kleine, ganz autarke Alm. Also im Vergleich zur Rampoldalm hat die jetzt kein fließendes Wasser in der Hütte. Draußen ist nur so ein ganz kleiner Brunnen.
Das heißt, sie müssen auch noch mit dem Eimer raus, sich ihr Wasser holen, reintragen, warm machen.
Ja, genau.
Das ist völlig selbstverständlich für
und
Sie.
Und ich habe auch keine Dusche. Also als meine Dusche habe ich so einen kleinen 5-Liter-Kanister mit so einem Hahn dran. Und an der Seite ist so ein Vordach an der Alm. Und da habe ich den Kanister droben stehen.
Ist wie auf den Malediven, nur halt kalt, ne?
Nur kalt, genau. Und dann gehe ich in der Früh um 6 raus und dann dusche ich mich schnell und hoffe, dass kein Jäger oben am Gipfel steht und mit dem Fernglas runterschaut.
Und wenn doch, würde Sie sowas interessieren?
Ich weiß nicht.
Würde Sie das beschämen? Also würden Sie dann irgendwie hinter dem Haus Katzenwäsche machen, statt sich unter das Ding zu stellen, wenn Sie wüssten, dass irgendwo ein Jäger steht mit seinem Fernglas und denkt, jetzt kommt sie wieder?
Ich darf mir, glaube ich, einen anderen Platz suchen.
Ja, aber das hat ja schon ein bisschen was von Romantik, oder?
Für mich ist einfach wunderschön, mit so wenig wie möglich auszukommen.
Das ist der Reiz. Was pflegen Sie auf dieser Alm jetzt?
Also ich habe da oben jetzt keine Milchkühe, sondern das ist eine Mutter-Kuh-Haltung. Das heißt, die Kälber, die bleiben bei den Kühen und werden von der Milchkuh gesäugt. Und habe von daher jetzt einfach da ein bisschen weniger Arbeit.
Aber welche bleibt noch übrig?
Man muss natürlich oft am Tag schauen, dass man die Tiere zählt. Da muss man die ganzen Zäune abgehen. Und das sind ja gut 50 Hektar. Und da geben wir dann die Zäune so ab.
Wie lange dauert das?
Also die ganze Alm kann jetzt, glaube ich, nicht in einem Tag abgehen. Und man muss die einfach kontrollieren, weil da gibt es sehr, sehr viele Hirsche, Rehe und Gamsen noch. Und die springen halt oft über diese Zäune drüber und die müssen natürlich repariert werden.
Wie muss ich mir das vorstellen? Sie stehen allein auf. Sie machen sich allein ihren ersten Kaffee oder Tee. Sie sind mittags allein. Sie wandern am Nachmittag nochmal allein um die Gatter, die vielleicht irgendwie beschädigt sein könnten, um alles zu checken und gehen allein ins Bett. Wird man nicht einsam da oben?
Na, einsam wird man nicht da. Es ist natürlich so, dass auch immer mal wieder Besuch vorbeikommt. Jetzt kommen Wanderer vorbei.
Aha.
Und manchmal ist man auch zu viel dann. Dann geht dann einfach. Und
dann ist Ihnen das Gequatsche mit den Wanderern zu viel.
Nein, also man freut sich schon, wenn Wanderer kommen, aber es kann ja natürlich auch zu viel werden. Aber das ist unten auch nicht anders. Also manchmal hat man das Gefühl, man hat gern mehr Alor sein und dann freut man sich wieder, wenn Menschen kommen. Und man muss einfach das lernen, dass man es so ohne wie es ist. Und wenn man dann einfach die Leute mal zu viel werden, dann gehe ich einfach, pack meinen Rucksack und gehe los und gehe über die Almen oder besuche eine Nachbaralmerin oder setze mich dann oben irgendwo auf so eine Anhöhe hin und beobachte die Hirschen.
Wie lange müssen Sie denn laufen, bis Sie die nächste Nachbarin treffen?
Also unter mir ist jetzt schon gleich meine Nachbaralmerin, aber bis zur nächsten Alm dann so eine halbe Stunde.
Wenn Sie sich mit Ihrem Rucksack ganz allein irgendwo dort so in die Berge setzen, worüber denken Sie dann nach?
Über Gott und die Welt.
Ist jetzt Gott und die Welt so ein geflügeltes Wort oder ist es wirklich der liebe Gott und die Welt, worüber Sie nachdenken?
Ich bin schon ein gläubiger Mensch. Ich bin jetzt kein bigottischer Mensch und drin, jede Woche in die Kirche. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich einfach so ein Leben führen kann, wie ich habe. Und hole mir dann schon einmal immer den Schutz und dass alles gut geht da oben. Also von daher kommuniziere ich schon mit oben. Und die Welt ist natürlich für mich wichtig, weil das mir die Substanz gibt. Ich brauche die Menschen, ich brauche den Boden unter die Füße, ich brauche die Natur, die mir einfach drängt.
Martina Fischer ist mein Gast heute. Die ist Sennerin, Almerin, jeden Sommer für so ein paar Wochen. Und wenn wir hier fertig sind, packt sie quasi ihre Tasche und zieht nach oben auf die Alm. Der HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Guten Tag, wir reden über die schönste Zeit des Jahres, zumindest über die schönste Zeit, die Martina Fischer jetzt noch vor sich hat. Die ist zu Gast bei uns heute. Die geht in den nächsten Tagen wieder auf die Alm. Ihre Almzeit, diese 5 Jahre, die sie jetzt schon so erlebt hat, die hat sie in einem Buch zusammengefasst. Die Alm, ein Ort für die Seele, heißt dieses Buch. Ich habe es gelesen, es sind viele schöne, schöne Fotos drin. Da sind sogar Koch- und Backrezepte drin. Was wollen Sie denn damit erreichen? Wollen Sie uns so ein kleines bisschen auch neidisch machen?
Neidisch nicht, sondern die möchte die Leute so ein bisschen beflügeln. Nicht, dass jetzt alle auf die Alm gehen, sondern dass jeder wieder ein bisschen so schaut, was tut mir gut und wo zieht es mich hin, wo brennt meine Seele, was mehr die gern wirklich im Leben machen.
Und wollen Sie uns mit diesen Backrezepten womöglich auch sagen, dass es auch mit ein bisschen Mehl und ein bisschen Milch und ein bisschen Liebe geht und man nicht den super-duper Herd braucht, um einen schönen Zupfkuchen zu machen zum Beispiel?
Ja, ich habe so Rezepte, da habe ich mir lange überlegt, was ich rein tue. Und ich wollte einfach wirklich ganz typische Sachen, die ich da oben auf der Alm mache und die auch leicht zu machen sind. Und ich weiß jetzt, gestern war auf der Lesung, dann hat die nämlich gleich die Almnüsse schon ausprobiert und die hat jetzt schon dreimal gemacht, was sagt, die sind so super gut. Und die
Almnüsse.
Almnüsse, also bei Erna, auf Hochdeutsch heißt es Quarkbällchen. Und wir sagen Almnüsse dazu, weil es einfach ausschaut wie so kleine Nüsse.
Ja, die 3 Almnüsse sind da also drin. Wir haben jetzt quasi 3 Nüsse für Aschenputtel, denn Sie haben 3 Bücher mitgebracht. Die haben Sie schon handsigniert und die bringen wir gern unter die Leute, wenn Sie mir eine Frage beantworten. Und zwar, welchen Beruf hat eigentlich Martina Fischer ursprünglich als erstes Mal ausgeübt? Bevor sie in den Bioladen gegangen ist und bevor sie Sportschuhe verkauft hat und bevor sie angefangen hat zu schreiben. Wir wollen das andere noch wissen. 0800 155 mal die 1. Sie können es aber auch beantworten im Netz unter hr1.de.
hr1.
HR1 ist hier, der Talk mit Martina Fischer, die ist zu Gast heute bei uns. Frau Fischer, wir überraschen unsere Gäste gern einmal an einer Stelle in der Sendung, akustisch. Am Telefon haben wir jemanden zugeschaltet. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es eine Person ist, die überhaupt möglich macht, dass Sie Ihren Traum von der Alm leben können, wer müsste da jetzt eigentlich am Telefon sein?
Mein Mann.
Wie begrüßen Sie den? Sie wird leicht rot, Herr Fischer.
Grüß dich, Franz.
Grüß dich, sagt sie also immer zu ihm. Da ist Franz Fischer am Telefon. Ich grüße Sie sehr, Herr Fischer.
Gut, grüß Gott, Herr Schrein.
Ja, was knattert denn bei Ihnen im Hintergrund? Sie haben die Enten vor der Tür, oder?
Nein, das ist Handy groß.
Also, okay, also an dieser Stelle sind Sie auch naturverbunden. Lieber Herr Fischer, wann haben Sie denn von diesem Almplan Ihrer Frau das erste Mal wie erfahren?
Also das war, wir sind über die Almer gegangen und dass er hat immer wieder gesagt, ja, ich möchte auch einmal auf die Alm gehen. Einmal darf ich ganz gerne auf die Alm gehen. Und da habe ich gesagt, aber wenn es geht, dann musst du bald gehen, weil mit dem Hackelstecker gehe ich nicht.
Also mit den Krücken.
Krücken.
Das war also Ihre erste Reaktion und seitdem macht sie das. Sie ist im Sommer immer weg, Herr Fischer. Ihre Ehe besteht aus Frühling, Herbst und Winter. Ist das nicht schlimm?
Nein, da ist schon Sommer auch dabei. Ich bin ja auf der Alm auch. Das ist ja nicht so, dass da keine Männer auf die Alm dürfen.
Das heißt, Sie besuchen sie auch ab und an mal?
Ja, öfters. Aha. Wenn es ein bisschen geht, fahre ich auf die Alm. Und dann haben wir unsere schönen Tage, wenn es schön wieder ist, oder einmal Tage, wo es richtig saut oder Gewitter ist. Alles
schlechtes Wetter.
Ja. Sind das ganz besondere Tage, wenn er kommt, Frau Fischer?
Ja, es ist ganz schön. Also er ist nicht so oft. Also was, er sagt schon, er kommt regelmäßig, aber es ist dann doch halt ein bisschen in Grenzen. Oft kommt er halt dann am Tag schnell rauf und abends fährt er wieder runter. Weil wenn er in der Früh dann schon um 7:30 wieder auf der Baustelle sein muss, dann ist es natürlich schwierig, wenn er dann in der Früh schon um 5 Uhr dann wieder los muss.
Hm. Herr Fischer, wie anders erleben Sie Ihre Frau denn da oben auf der Alm im Vergleich zum Wohnzimmer zu Hause?
Ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ist es ein bisschen strenger. Und manchmal strahlt es viel mehr.
Sind Sie neidisch auf sie?
Nein. Auf keinen Fall. Nein. Wenn es einem Partner gut geht, da kann man nicht sagen, dass man neidisch ist. Das geht nicht. Man ist eher stolz drauf.
Ja. Wie sieht denn die gemeinsame Erholungszeit von Ihnen beiden dann noch aus?
Die Erholungszeit von uns beiden, die ist im Grunde auch also wandern, also Berg gehen. Und mal mit einem Glasl Weindl einfach mal draußen sitzen. Oder einfach mal eine halbe Bier nehmen und einfach irgendwie so 3-4 Stunden am Berg rumrennen und dann einfach das Bier trinken. Mhm. Irgendwo hinsitzen, ein schönes Platzerl. Das ist Erholung.
Das ist also Franz Fischer, der Mann, den Martina Fischer regelmäßig allein lässt, wenn sie im Sommer auf die Alm geht. Und wie verabschieden Sie sich?
Bitte, Franz.
Du machst auch gut, gell?
Dankeschön.
Ich bin noch da, gell?
Tschüss. Ciao.
Also.
Gut. Vielen Dank Ihnen. Damit hätten Sie jetzt nicht gerechnet.
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht.
Ist es komisch, dass Ihre Tätigkeit jetzt als Autorin auch so eine gewisse Öffentlichkeit bekommt? Also, dass jetzt plötzlich alle nicht nur über das reden, was Sie machen, sondern auch über Sie reden?
Ja, ich merke das jetzt ja erst durch die Resonanz von den Leuten, dass oft überrascht sind, dass ich mich so also preisgegeben habe in dem Buch, dass ich mir einfach also so geöffnet habe.
Das haben Sie wirklich?
Ja?
Ja.
Mir ist das selber gar nicht so bewusst geworden. Aber ich habe einfach das Buch nur aus dem Bauch rausgeschrieben. Also ich habe meinen Kopf immer versucht zum Ausschalten und einfach nur ja aus dem Bauch raus.
Der Talk in HR1 heute mit Martina Fischer, der Almfrau, der Sennerin, die im Sommer auf die Alm geht. Ich habe den Fragebogen für Sie. Das funktioniert ganz einfach. Ich habe so Halbsätze und Sie machen sie fertig. Irgendwie ja fertig.
Ich
also,
bin fertig. Gott, ich versuch's. Okay.
Mein liebstes Privileg auf der Alm ist,
dass ich 100 Tage im Jahr die schönsten Sonnenaufgänge erleben darf. Ganz alleine, mit den Kühen.
Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich
eine sehr selbstkritische Frau, die versucht, immer mehr zum Lernen, dass sie liebevoll mit mir umgeht. Mhm.
Sehen Sie eigentlich, wenn Sie in den Spiegel schauen, in den ersten Tagen des Almaufenthaltes und in den letzten Tagen, sehen Sie Unterschiede?
Ja, also mir wird es auch immer wieder gesagt, dass ich auf der Alm einfach viel mehr strahle. Ja, oder wenn ich über die Alm erzähle, dass sie sagen, Wahnsinn, du strahlst auf einmal. Das sehe ich, also erkennt man schon. Und ich bin natürlich, habe mehr so mehr gegerbte Haut nach der Alm.
Ich hasse es, wenn
Hundebesitzer ihre Hunde auf der Alm nicht anleinen.
Weil sie glauben, sie sind in der freien Natur und dürfen. Und machen genau. die Kühe und die Kälber völlig verrückt.
Genau, es geht nicht nur um die Kühe und die Kälber, sondern es geht einfach darum, dass es so viele Bodenbrüter gibt auf der Alm. Es gibt einen Auerhahn, es gibt einen Birkhahn. Ich habe jetzt auch oben Hennen gehabt, viele Almerinnen haben Hennen oder Gänse. Und dass das einfach unberechenbar ist, dass ein Hund einfach dort einen Jagdtrieb auslebt und dann einfach da oft was passieren kann.
Von meinen Eltern habe ich gelernt.
Die Naturverbundenheit, die Liebe zur Natur und dass ich einfach bodenständig bleibe.
Mein liebster Ort auf der Alm, wo ich jetzt hingehe, ist?
Aber Eck, das ist so eine Erhöhung, über der Alm. Da gehe ich gern abends so 6:30, 7 rauf, wenn kein Besuch da ist, mit dem Rucksack und einer Flasche Bier und hocke mich da oben hin mit meinem Fernglas. Mein Mann ist ja Jäger und hat ein ganz tolles Fernglas. Und hocke mich da hin und da ist so ein Kessel und da sind ganz oft ganz viele Hirsche, so 17, 18 richtig große Hirsche, dass die beobachten können. Ja.
Wenn ich eine Märchen- oder Fabelfigur sein dürfte, dann wäre ich total gerne?
Eine Kräuterhexe.
Mein Glück ist?
Dass ich so einen tollen Mann habe, der mich immer wieder auf die Alm gelässt. Auch wenn ich angeblich gesagt habe, ich möchte nur einmal auf die Alm. Das einmal jedes Mal vorhält.
Ein 1/2 Pfund meiner hergestellten Butter kostet ungefähr?
Zu wenig. Meistens verlangt man so 3 Euro. Das ist aber eigentlich für das, wie der Herstellungsprozess ist und was für Aufwand man hat, eigentlich zu wenig. Mhm. Wir sagen ja der Butter. Aber in meinem Buch steht auch der Butter,
das
weil
stimmt.
Das maskulin ist und das ist eigentlich das richtige Wort.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Also dumme Demokratie gibt es nicht, aber ich finde, dass oft zu viel verloren geht, weil einfach die Machtkämpfe und die Politiker so stark ist, dass einfach das Wesentliche oft verloren geht, auf das man sich konzentrieren sollte. Also viel zu viel wertvolle Zeit geht damit verloren und Energie.
Blumenwiese oder Skipiste?
Blumenwiese natürlich auf der Alm.
Im Winter, Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Eigentlich bin ich ein totaler Frühaufsteher, aber wenn man zu spät kommt, mag ich auch mal vielleicht einmal im Monat mal so ausschlafen, so bis 9.
SMS oder anrufen?
Anrufen ist lieber. Manchmal ist natürlich, muss ich ehrlich zugeben, auch praktisch, wenn man schnell SMS schreibt. Mhm. Aber es ist halt auf Dauer zu unpersönlich.
Im nächsten Leben wäre ich gern?
Eigentlich wieder ich selber, aber ich möchte zu oft wegkommen, so mit den Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Und dann da war schon anfangen gleich damit.
Also schlauer Beginn.
Ja, genau. Mhm.
Der HR1-Talk mit Martina Fischer, die hat den Fragebogen ausgefüllt. Wir sind durch.
Vielen Dank.
Machen wir Musik.
HR1. Genau meins.
Der Talk mit Marco Schreil und mit Martina Fischer, der Frau, die immer dann auf die Alm zum Ackern, kann man schon sagen, reist, wenn andere sich am Strand so einen Lauen machen. Allein auf so einer Alm, Sie als Frau, Sie haben vorhin gesagt, der nächste Nachbar ist so 1/2 Stunde Fußweg weg.
Ja.
Haben Sie nicht Angst?
Vor was? Vor was soll ich Angst
vor
haben?
Vor Tieren, vor der Dunkelheit, vor, dass das Licht nicht angeht. Vor,
ich habe mir jetzt eher
dass
gedacht,
irgendjemand kommt und nicht nur mit dem Fernglas guckt, sondern...
Ich habe jetzt eher gedacht, dass die erste Frage kommt vor den bösen Männern.
Vor dem Wolf.
Nein, ich habe gar keine Angst. Ich denke, dass unten die Gefahr ist, dass irgendwas passiert, ist größer wie oben auf der Alm. Mhm. Und wenn mir jemand jetzt da irgendwie überraschen möchte, dann geht der nicht zuerst einmal 1,5 bis 2 Stunden am Berg rauf, sondern halt unten am viel leichter.
Im Zweifel, gibt es irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, Regeln, die wir hier unten gar nicht kennen, wie man sich dort oben verständigt und Hilfe holt zum Beispiel? Sie lachen darüber.
Also ich spiele zwar Alphorn und Flügelhorn, aber ich tue jetzt nicht, wenn ich ein Problem habe mit dem Alphorn zur Nachbaralm rüberblasen, sondern... Ich habe dann schon auch ein Handy. Und wenn ich Empfang habe, ja, nicht immer. Aber man hat dann so seine Plätze, wo man weiß, im Notfall könnte man anrufen. Und wenn wirklich alle Stricke reißen und mir passiert da irgendwas oder dass irgendein Rind verletzt ist, dann nehme ich mein Mountainbike, fahre runter ins Tal, fahre zum Bauern und informieren. Ganz einfach.
Dann haben wir das gelernt. Und wir haben gerade auch gelernt, Sie... blasen das Alphorn und gleichzeitig auch noch das Flügelhorn. Das sieht man nämlich, wenn man ihr Buch aufschlägt. Das steht da irgendwo mal im Fenster. Und sie wünschen sich John Miles Music. Der singt, glaube ich, Music was my first love and it will be my last. Mhm. Was für einen Raum nimmt denn die Musik ein in ihrem Leben?
Wir haben das als Kind schon mit in die Wiege gelegt. Mein Vater war ein leidenschaftlicher Musikant, ist leider zu früh gestorben. Und für den war ganz wichtig, dass wir alle ein Musikinstrument lernen. Ich habe nur 2 Brüder. Wir haben schon mit so einer, dann sagt man das Stubenmusik, ich glaube, das sagt einer auch was, also einfach mit Hackbrett, Ziehharmonika und Gitarre so angefangen. Und später sind wir dann einfach alle 3 jetzt zur Blasmusik und sind jetzt auch ganz aktiv in der Blasmusik. Und das ist für mich einfach sehr wichtig, also diese Gemeinschaft und das Musikspielen. Und deswegen nehme ich auch auf die Alben dann immer mein Musikinstrument mit.
Über Ihre Musik müssen wir gleich noch ein bisschen sprechen, wie das funktioniert. Ihre Wunschmusik kommt jetzt. Das ist eine Liebeshymne von John Miles. Music für Martina Fischer, zu Gast im HR1 Talk.
Vielen Dank.
This world of troubles, my music pulls me through.
Das ist John Miles, Musikwunsch von Martina Fischer, meinem Gast im HR1 Talk. Wir haben gerade über ihren Vater schon gehört, dem das wichtig war, dass die Kinder Musik machen. Wie dankbar sind Sie ihm denn, dass er das durchgesetzt hat?
Eigentlich sehr. Und ich merke es auch, mein Bruder hat einmal gesagt, für ihn ist das Allerwichtigste und er ist so dankbar, dass er die Musik einfach in die Wiege gekriegt hat. Der ist jetzt auch Musikmeister von einer Kapelle. Also es ist uns sehr wichtig, weil das einfach wirklich Musik bereichert einfach. Mhm. Beseelt und bereichert. Ist natürlich auch oft anstrengend, wenn man immer üben muss. Das macht jetzt keinen Spaß. Ist nicht immer schön. Oder wenn andere zum Baden gehen und man muss dann auf irgendeinem Dirndlkleid bei 30 Grad Hitze auf dem Gaufest marschieren. Ist jetzt nicht immer ganz lustig.
Ja, ich habe vorhin schon gesagt, es ist in Ihrem Buch auch zu sehen, weil da steht dieses Alphorn oder das Flügelhorn irgendwo so im Fenster. Müssen die wirklich immer mit?
Ja, also jetzt habe ich es mal angewohnt, dass mein Mann spielt auch ein Bassflügelhorn und dass man oft, wenn wir über die Almen gehen, dass wir die Instrumente in den Rucksack mitnehmen und dann einfach von den Almen runterspielen.
Wie oft hören Sie sich selber eigentlich musizieren? So hören Sie sich nämlich an. Was hören wir denn da von Ihnen?
Das ist die Musikkapelle Bernau am Chiemsee.
Können Sie sich da raushören?
Ja. Ja. Also wir sind drei erste Flügelhornisten, mit denen ich wirklich super Verhältnis habe. Aber man hört die Flügelhörner schon raus. Das ist ein ganz wichtiges Instrument in der Blaskapelle.
Und wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn man in so einer Blaskapelle spielt? Dann trifft man sich wie oft in der Woche und übt zusammen?
Einmal in der Woche haben wir Musikprobe. Und jetzt im Sommer haben wir dann immer jeden Dienstag Standkonzert für die Kurgäste, so Kurkonzerte.
Und was sagen die denn, dass sie jetzt plötzlich auf die Alm gehen und nicht mit üben, auch nicht ein Bier mit danach trinken und nicht mit lachen und mit unterhalten, sondern einfach abhauen?
Ich hoffe, dass sie enttäuscht sind, dass ich da oben bin. Nein, jetzt im Sommer ist es so, dass ich zu den Standkonzerten auch runterfahre. Da fahre ich mit dem Mountainbike runter ins Tal nach Bernau am Chiemsee. Da wohnt meine Schwiegereltern, da ist mein Dirndlkleid und da kann ich einmal in der Woche meine Haare warm waschen, duschen. Dann ziehe ich mich da um, spiele das Standkonzert, so eine gute Stunde und dann fahre ich mit dem Rad wieder rauf. Dann bin ich um Mitternacht oben und dann schenke mir noch ein Gläschen Wein ein und dann genieße ich. Und dann falle ich voll ins Bett.
Das ist der absolute Wahnsinn, echt. Ich bin total begeistert von Ihren Geschichten, die Sie so erzählen, wie man das Leben doch genießen kann.
Ja.
Ja. Spielen Sie den Kühen und den Ziegen und den Hühnern und alles, was da oben an Hirschbock und sonst was rumspringt, was vor? Müssen die zuhören?
Ja, das ist total schön, wenn man spielt, also wenn man so Weisen bläst, dann kämen immer die ganzen Kühe, die Rinder, kämen alle auf einen zu. Die mögen das total gern. Also die kämen so richtig alle um so einen Kreis. Ja.
Ihr Buch hat den schönen Untertitel Ein Ort für die Seele. Dieses Buch heißt Die Alm, ein Ort für die Seele. Wie viel bekommt denn die Seele da oben auf der Alm?
Das merkt man erst im Nachhinein. Da wird der Prozess angeregt. Ich habe zuerst gedacht, wenn da oben raufkommt, dann sind so die ganzen Probleme alle weg, wo man so von unten mit raufnimmt. Aber es ist nicht so. Man nimmt es von unten mit rauf und man tragt zum Teil wieder mit runter.
Was wird denn von der Seele gewaschen? Weggespült? Also auf welche Art und Weise wird die Seele denn bereinigt?
Indem man wieder mehr spürt, mehr achtsamer wird, auf was wirklich im Leben ankommt und was dann selber auch gut tut. Also man merkt wieder mehr, was brauche ich und was brauche ich vor allem nicht. Unten wäre man zu überfrachtet mit allem. Also dass einfach wieder der Geist ein bisschen beruhigen kann. Dass man merkt, Mensch, man kann ganz zufrieden sein mit einem Glas Wein vor der Hütte oder vor allem mit guten Gesprächen. Also ich komme jetzt wieder mehr auf mein Gegenüber einlassen. Also ich fokussiere den viel mehr und schweife nicht immer ab mit den Gedanken. Also ich bin präsenter, wenn ich da bin. herunten hat man immer Angst, man versäumt irgendwas. Man versäumt eigentlich gar nichts. Man sollte ein bisschen genügsamer werden. Vielleicht genügsamer, ja. Und das macht zufriedener.
Vielen Dank.
Ich danke auch.
Martina Fischer geht in diesen Tagen auf die Alm, um den Rest des Sommers dort zu verbringen, um Almarbeit zu machen. Morgens kurz vor 5, 4:45 geht's los, abends 21 Uhr ist die Arbeit beendet. Wie urlaubsreif sind Sie eigentlich, wenn Sie von so einem Almsommer zurückkommen?
Urlaubsreif bin ich jetzt nicht, aber man merkt doch, dass der Körper doch ganz schön erschöpft ist. Vor allem der Schlafmangel. Der Schlafmangel ist eigentlich das größte Problem. Weil wenn man jeden Tag, also 7 Tage in der Woche, so um 5 Uhr aufsteht und abends kommt man dann auch nicht immer pünktlich ins Bett, das zehrt bei mir am meisten an.
Wie holen Sie diesen Schlaf wieder nach?
Indem, dass ich die ersten Tage nicht gleich sofort zum Arbeiten anfange.
Also wieder resozialisieren.
Ja, Das ist das Schwierigste eigentlich.
Was stört Sie, wenn Sie zurückkommen? Was stört Sie dann am meisten?
Es stört ja nichts, aber es ist alles so überdimensional. Ich habe nach dem ersten Almsommer zu meinem Mann gesagt, das ist ja Wahnsinn, die Rosen, die sind ja heuer überdimensional groß. Also dann hat er gesagt, nein, die sind so wie immer. Aber man empfindet alles so groß, weil oben auf der Alm alles so ganz zart und mickrig ist. Und unten dann, ich habe immer das Gefühl gehabt, die kommen in die Tropen. Also so, ist alles so wuchtig, so viel. Und da muss man erstmal wieder so sie vielleicht einfach ein bisschen zurücknehmen, dass man nicht alles so ganz stark aufnimmt.
Sie haben mir ja zu Beginn der Sendung erzählt, dass Sie für Ihre Almaufenthalte auch Urlaubstage nehmen, um diese 4 Monate am Stück auch mal wegzukommen. Wie sieht denn Ihr Urlaub dann noch so aus?
Also, ich habe sonst keinen Urlaub mehr, aber ich nehme einfach jede Zeit, wo es irgendwo geht, schaue ich, dass ich dann in die Berge komme. Also wenn ich jetzt einen Spätdienst habe, dann kann man ja dann in der Früh bald losgehen und dann kann man auch noch eine ganze Tagestour machen, kann auch noch 5, 6, 7 Stunden in die Berge unterwegs sein und dann heim, schnell duschen und gleich los.
Wann machen Sie mal eine Tour ans andere Ende der Welt? Wann sind Sie mal in Amerika, in Neuseeland, in Thailand?
In Patagonien waren wir schon, das war dann vor der Alm, aber jetzt ist so die Alm gerade irgendwie ein bisschen richtiger. Aber wenn ich jetzt rüstig weiter bleibe, dann kann ich es ja mit 70, 80 auch noch machen. Ich bin kein Mensch, der vorausplant, der so Jahre vorausplant und sagt, oh, in 5 Jahren, ich möchte mal, das ist meine Traumreise noch. Sondern ich lebe eigentlich von heute, nicht total von heute, ganz auf morgen, aber immer von einem Jahr aufs andere. Und schau, Mensch, im Herbst entscheide ich mich dann wieder, ob ich das nächste Jahr wieder auf die Alm gehe. Immer so kleine Schritte.
Lernt man da oben auf der Alm im Jetzt zu leben und nicht schon an morgen und übermorgen zu denken?
Man lernt, aber es braucht Zeit. Ich habe gedacht, es geht schneller. Also nach dem ersten Sommer, da war ich richtig enttäuscht, dass ich mir gedacht habe, jetzt habe ich eigentlich gar nichts dazu gelernt. Aber so in kleinen Momenten habe ich hier unten wieder gemerkt, dass sich doch ein bisschen was ändert. Und mit die Almsommer wird es eigentlich immer besser.
Wir sind fast am Ende unserer Sendung, Frau Fischer. Und in unserer Sendung ist es Tradition, dass unsere Gäste am Ende etwas auswendig aufsagen dürfen. Eine Lebensweisheit, einen Spruch, irgendwas, was Sie womöglich Ihr Leben lang begleitet hat oder begleiten wird. Fällt Ihnen spontan was ein?
Ja, das ist jetzt ganz aktuell gewesen. Ich habe jetzt erst vor kurzem Geburtstag gehabt und eine von meinen besten Freundinnen, die hat mir halt ein Geschenk gebracht und hat mir ganz nette Karten geschrieben. Und hat halt gesagt, sie wünscht mir halt ganz früh auch ruhige Stunden auf der Alm und dass ich nicht zu sehr überfrachtet werde jetzt heuer durch die Gäste. Und wenn es aber trotzdem so ist, dann soll ich mich an den Spruch erinnern. Und der heißt, sei wild und frech und wunderbar.
Was sind Sie schon?
Wild und frech.
An dem Rest dürfen Sie noch arbeiten.
Ja.
Martina Fischer, mein Gast heute Vormittag, die Almfrau, die Sennerin, die jetzt quasi ihre Tasche packt und ab auf die Alm geht für den Rest Sommer. Das Buch, das sie geschrieben hat zu diesem Erlebnis, das ist 3-mal verlost und auch schon unter die Leute gebracht. Die Bücher sind also weg, bitte nicht mehr anrufen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie da waren und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe für mich selber ein bisschen was dazugelernt heute.
Oh, das freut mich ja, aber.
Herzlichen Dank für Ihren Besuch und ich wünsche Ihnen den schönsten Sommer dort oben. Es soll bitte ganz, ganz wenig regnen, viel Sonne scheinen, die Sonne rechtzeitig aufgehen und keine Kuh weglaufen oder ein Hirschbock vor der Tür stehen oder irgendjemand mit dem Fernglas
ja,
zugucken,
genau.
Wenn Sie duschen. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank, es hat mir unheimlich Spaß gemacht.
Vielen Danke. Dank Ihnen. Unsere Sendung, die gibt es zum Nachhören, der Podcast unter hr1.de. Ich heiße Marco Schreil. Machen Sie es hübsch.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.